Willkommen zu der Premiere von Forza Frauen Fußball, einem Podcast von Blick und dem neuesten Mitglied von der mittlerweile kleinen Forza Family hier bei uns. Ich bin Rebecca Spring, ich bin Moderatorin und Reporterin beim Blick und freue mich, dass ich hier Host sein darf. Ich glaube, die schöne F-Alliteration sagt schon ziemlich genau, um was es bei uns geht, nämlich um alles rund ums Thema Frauenfußball. Wir haben auch hochkarätigen Besuch. Bei mir ist Lara Dickenmann, eine der erfolgreichsten Schweizer Fußballerinnen in der Geschichte. 135-fache Nazi-Spielerin, zweifache Champions League-Siegerin und bis heute, glaube ich, die einzige Torschützin im Finale der Champions League, oder?
Ja, ich glaube schon. Hoffen wir natürlich, dass sich das in der Zukunft ändert.
Du bist zum Glück im Frauenfußball immer noch erhalten geblieben, machst sehr viel rundherum, bist beim SRF, bei uns, bist Botschafterin. Wie gut kann das Mikrofon den Fußball ersetzen?
Gar nicht, würde ich sagen. Also die Nervosität ist auch vor dem Mikrofon etwas ähnlich wie vor einem Fußballspiel. Also bei mir, aber natürlich, ja, bin ich schon traurig, dass ich nicht mehr Fußball spielen kann.
Gerade jetzt mit der Euro?
Ja, ja. Also mein Körper und auch ein bisschen mein Kopf. Haben dann irgendwann schon nicht mehr, vor allem meinen Körper, aber das schlägt dann natürlich auch auf die Psyche. Von dem her ist es völlig in Ordnung, dass ich jetzt hier sitze und nicht mehr auf dem Fußballplatz bin, aber irgendwie ist man halt im Herzen immer, oder bleibt man immer Spielerin oder Spieler.
Wir schätzen es natürlich. Umso mehr, dass du jetzt bei uns bist. Wir haben auch den Christian Finkbeiner dabei, stellvertretender Fußballchef und Frauenfußballexperte. Und man sagt ja immer wieder so ein bisschen, dass Fußballjournalisten gescheiterte Fußballer sind. Ich habe selber lange Fußball gespielt, habe es aber nicht zu der Profikarriere geschafft. Wie sieht es eigentlich um deine Fußballkünste aus?
Ja, ich habe auch sehr lange Fußball gespielt. Ich kann jetzt nicht sagen, dass meine Ambition war, jemals Profi zu werden. Aber ich hätte es auch nicht geschafft. Also rein so gut bin ich technisch nicht gewesen. Ich habe dann sehr lange auf Regionalfußball gespielt, Drittliga, Zweitliga. Ja, und ich sage jetzt, bis 30 habe ich Gas geben vom Feld, aber eben halt
nachher ein bisschen strenger.
Genau, und nachher habe ich mich dann mehr ein bisschen außerhalb mit dem Fußball beschäftigt.
Wir haben heute ganz viel auf dem Programm. Wir reden über den Cup-Finale, über die Super League und natürlich über die Euro. Ich würde sagen, wir starten mit dem letzten Wochenende. Schauen zurück, wir waren alle drei im letzten Grund. Und ich habe gefunden, es war eine sehr packende Partie gewesen. Gute Stimmung bei den Zuschauern, spannend bis zum Schluss. Lara, wie hast du es erlebt?
Ja, gleich wie du. Also es war schön, dass so viele Zuschauer im Stadion waren. Ich hatte das Gefühl, das Spiel ist auf beide Seiten gegangen. Ich glaube, wenn Basel in der ersten Halbzeit das Goal getroffen hat, wäre das Spiel anders rausgekommen.
Nach 40 Sekunden.
Genau, das wissen sie natürlich selber. Ja, und dann ist es oft so im Fußball, dass wenn man das Goal selber nicht macht, kommt man dann irgendein Scheiß über. Zürich ist einfach dran geblieben, haben, glaube ich, den Spielplan, den sie hatten, ziemlich klar verfolgt und nachher mit diesen drei Auswechslungen ein glückliches Händchen gehabt, also der Trainer, und zwei davon haben dann für das 1-0 gesorgt.
Kannst du das nachvollziehen, gerade Krasniqi, so eine gute Fußballerin, das leere Goal vor sich? Was ist das, Nervosität, oder wieso macht sie das nicht in den ersten Spielminuten?
Ja, vielleicht. Vielleicht auch ein bisschen überrascht, vielleicht auch auf dem falschen Fuß verwischt. Ja, das ist Fußball, da kann man manchmal nicht so genau erklären, was in dem Moment selber, wenn man selber in dieser Situation ist, wieso das jetzt passiert ist, wieso das jetzt nicht passiert ist. Ich glaube, das macht das Fußballspiel auch so schön oder eben halt nicht so schön. Auch die ganzen Emotionen, man hat auch gesehen, nach dem Spiel ist es ihr nicht gut gegangen. Ja, mit so Sachen muss man einfach umgehen als Spielerin oder als Spieler und irgendwo durch das verarbeiten und in etwas Positives umwandeln, weil die Saison ist ja noch nicht vorbei.
Also etwas Positives für mich, Cendresa Krasniqi, beste Spielerin auf dem Platz. Für dich?
Ja, es war sicher die auffälligste. Also vor allem in der ersten Halbzeit. Ich meine, Basel war aus meiner Sicht klar besser vor der Pause, vor allem die erste halbe Stunde, was sehr viel mit der Krasniqi zusammen zu tun hatte. Aber eben, sie hat dann auch nach dem 1-0 von Zürich hat sie noch die riesige Chance zum Ausgleich, wo sie dann auch ein bisschen überhastet abschließt um Goal vorbei. Also von dem her war sie auch ein bisschen die tragische Figur von dem Cup-Finale. Aber klar, es war die auffälligste, also über lange Zeit und sicher die, wo dem FC Basel das gewisse Etwas gegeben hat.
Also ich konnte nicht ganz verstehen, dass Kim Kulig sie ausgewechselt hat. Ich habe gefunden, wenn sie am Ball war, sie ist Tempo reingekommen, sie ist gefährlich geworden. Wieso nimmt man sie raus?
Das müssen wir jetzt Kim Kulig fragen.
Hast du Erklärungen?
Ja, also eventuell war einfach jemand auf der Bank, wo sie reinbringen wollte, wo vielleicht schon vor dem Spiel der Plan war, ein anderes Element, um vielleicht nochmal etwas anderes auf dem Platz zu haben oder den Gegner auch zu überraschen. Das kann auch sein. Ja, vielleicht hat sie das Gefühl gehabt, sie arbeiten defensiv. Wir schauen immer eigentlich als Zuschauer mehr die offensiven Aktionen an, aber das Spiel ist eben auch defensiv und eventuell hat sie die Wege nicht mehr so gemacht. Ich weiss es jetzt nicht, ich habe mich nicht geachtet, aber das ist auch immer aus Trainersicht etwas mega Wichtiges, dass man jemanden Neues reinbringt, der dann vielleicht defensiv auch noch besser schafft, auch wenn jetzt noch 0-0 gestanden ist oder schon 1-0. Genau. Ich finde, was auch noch wichtig ist, ist so, eben, sie ist eine Spielerin, die man mega gerne zuschaut. Mhm. Aber Fußball geht um die Wahrheit, oder? Und oftmals wünscht man sich, dass so die schöne Art vom Fußball auch die ist, die erfolgreich ist. Aber oft ist es eben nicht so. Das heisst, schlussendlich, klar, wir haben ihr alle gerne zugeschaut, aber, schlussendlich entscheidet Goal der Fußball. Und ich glaube, da davon ist man, muss man als Zuschauer auch ein bisschen wegkommen. Ja. Einfach die schönen Sachen, sondern es geht darum, was schlussendlich zählt, oder?
Das sagst du als Zuschauer?
Also ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ich muss sagen, eben die Ambiance war am Cup-Final absolut würdig. Es war auch cool gewesen, dass von der Südkurve von Zürich ein paar hundert waren. Auch von Basel sind ein paar gewesen.
Und sehr laut.
Genau, wo Stimmung gemacht haben während dem ganzen Match. Das Einzige, mich hat es dunkel, kurz nach der Pause hat es mal so ein bisschen zähe Phase gehabt, wo ich mich dann irgendwie so ein bisschen fast, ich bin ein paar Wochen vorne schon im Letzten gewesen, bei einem anderen Match, also der Mann, wo ich mich nicht so gut unterhalten gefühlt habe. Aber nachher eben spätestens mit den Einwechslungen nach einer Stunde ist wieder Zug in den Match gekommen und auch die Schlussphase ist eigentlich sehr unterhaltsam gewesen und es hätte eigentlich in beiden Seiten dann auch kippen können.
Deine Lieblingsfrage vom Abend, wo die von Basel nicht so Freude hatten, war ein bisschen, ob Basel ein Zürich-Trauma hat. Sie sagen nein, aber ein bisschen haben sie es schon.
Gut, sie haben 3 Matches diese Saison gehabt. Sie haben alle 3 knapp verloren. Was ich gehört habe, ist eigentlich Basel in allen 3 Matches spielbestimmend gewesen und hat eigentlich auch mehr Chancen gehabt. Aber die Laura hat es eigentlich vorhin gut gesagt. Die Ware vom Fußball liegt eben nicht oft im schönen Spiel, sondern letztendlich halt auf der Anzeigetafel und wer Goal schiesst. Und ja, Kim Dubs hat das eigentlich noch gut gesagt. Also sie haben jetzt seit, glaube ich, 5 Jahren nicht mehr verloren gegen Basel. Und ich meine, die da länger dabei sind, das macht wahrscheinlich schon etwas mit dir. Also die Lara weiss das vielleicht besser, was selber gespielt hat auf dem Niveau oder noch höher. Ja, es gibt dann irgendwie so Konstellationen, wo du einfach weisst, jetzt haben wir wieder gegen die. Schwierig war in der Vergangenheit. Schon lange nicht mehr gewonnen und unterm Strich, eben, es machen manchmal Nuancen aus, aber ich glaube, das ist schon ein Vorteil, den Zürich momentan hat im Duell gegen Basel.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich kann es nachvollziehen, aber ich habe es selber, glaube ich, in dieser Form nie, oder vielleicht als mit Wolfsburg gegen Lyon, als einziges erlebt.
Aber du hast ja meistens gewonnen.
Also nein, verloren. Wir haben jedes Mal verloren.
Und ihr habt auch ein bisschen ein Trauma gehabt.
Also sozusagen, wenn ich bei Wolfsburg im Finale gestanden bin gegen Lyon, haben wir verloren. Und auf der anderen Seite, wenn ich mit Lyon gegen Wolfsburg im Finale war, haben wir auch verloren.
Von dem also her, das Team, wo du warst, genau, hat immer
genau,
verloren?
Das hat immer verloren. Also man kann darüber diskutieren, was das gelegen ist.
Du hast mir vor ein Stichwort Kim Dubs gegeben. Zu ihr haben wir noch einen Einspieler parat, weil es war sehr emotional, was sie nach dem Spiel gesagt hat. Und ich glaube, da hören wir kurz rein.
Wenn sie kommt, und hast du das Gefühl, dass wirklich so dein Herz bebt und dass du auch nochmal einen ganz anderen Support hast von der Stadt. Und für uns hat es eine mega, mega Bedeutung, wenn die kommen. Es passiert halt nicht so häufig, aber bei so Spielen sind es dann meistens um und das freut uns enorm. Ich habe in meiner Karriere extrem viele Verletzungen gehabt und da dann in so einem Finalspiel, wenn ich eben auch schon verpasst habe durch so etwas, ist das schon einfach ja, schwierig, das in Worte zu fassen. Aber ich bin sehr, sehr happy, gesund zu sein und das gesund können mit meinem Team zu feiern. Das ist mega, mega froh, wenn man weiss, wie es ist, wenn man lange nicht gespielt hat. Es gibt nichts Grösseres, als wir im letzten Grund können nochmal so einen Titel für den Verein holen. Und für alle, die vor uns gekommen sind, für alle, die nach uns kommen, das ist mega cool.
Christian, du hast heute Morgen einen Artikel gemacht über sie und ihre Geschichte, ihre lange Verletzungsgeschichte. Hat dich irgendwie diese Story rund um den Cup-Final speziell berührt?
Es war natürlich schon speziell, weil ich mag mich erinnern, 2023 war ich im Playoff-Final in St. Gallen, Zürich gegen Servette. Und ja, nachher hat Zürich den Meistertitel geholt und eben dann haben sie da Kim Dubs mit dem Rollstuhl auf den Platz geschoben, wie sie vorne die Achillessehne gerissen hat. Und das ist natürlich schon ein starkes Bild, das bleibt, oder? Eben mit der Krücke im Rollstuhl sitzt sie dort da, jubelt natürlich schon mit, aber es ist natürlich letztendlich auch eine riesen Enttäuschung, weil du an dem Match nicht dabei sein kannst. Und eben, sie hat schon ein Jahr vorne den Cup-Final verpasst, weil sie auch eine Muskelverletzung gehabt. Dann, letztes Mal, im Playoff-Final hat sie die Nacht vorne irgendwie gebrochen, hat sie erzählt. Das ist dann auch nicht alles ideal gewesen als Vorbereitung. Und jetzt, glaube ich, der Cup-Final ist schon auch ein Payback für halt all die Investitionen, die sie gemacht hat, und können den Titel dann noch im Heimstadion letzten Rund zu feiern. Ich glaube, ja, das ist schon recht genug Tuig und sicher eine schöne Geschichte am Cup-Final.
Hast du auch so ähnliche Geschichten erlebt in deiner Karriere?
Zum Glück erst gegen Ende meiner Karriere mein Kreuzband gerissen und mehr als mit 33. Und ich habe es nachher nicht mehr so richtig zurückgeschafft. Also aufs höchste Niveau bei Wolfsburg, hat dann weniger gespielt. Mit Corona auch einfach alles ein bisschen zu unterabsi gsi. Und dann hatte ich noch eine Folgeverletzung gehabt, was es dann nicht einfacher gemacht hat, in diesem Alter nochmal auf das höchste Niveau zurückzukommen. Aber ja, so jung wie sie jetzt, habe ich ein bisschen mehr Glück gehabt als sie. Und trotzdem gehört das zu einer Karriere fast dazu, leider. Es ist ja so, also man tut dem Körper ja eigentlich nicht gefallen, dass man über mehrere Jahre oder Jahrzehnte Leistungsfußball oder Leistungssport betreibt. Und ich glaube, man kann auch immer extrem viel aus so Verletzungen mitnehmen. Das ist halt so ein bisschen das, was man immer sagt. Aber es ist einfach so, man hat einfach in der Reha sehr viel Zeit mit sich selber und tut ein paar Sachen vielleicht noch mal hinterfragen. Wenn es gut läuft, macht man das nicht. Und darum ist es auch eine spannende Zeit. Und ich glaube, jemand wie Kim, also ich kenne sie nicht mega gut, aber sie ist jemand, der zum Schweizer Frauenfußball gehört. Eine sehr positive, fröhliche Person.
Und absolut, das habe ich extrem gedacht beim Interview.
Ja, ich mag sie sehr, sehr fest gönnen, dass sie das jetzt hat dürfen, auf dem Platz miterleben.
Was sie auch gesagt hat, ist eben Kulissen, Zeugkurven, das hat sie gesagt, das Herz bebt, glaube ich. Das ist ja wirklich mega schön gewesen, was nachher dort angelaufen sind. Und das hat man im Cup-Final oder manchmal auch sonst im Schweizer Fußball, aber meistens ist die Realität leider immer noch das Herrenschürli vor ein paar hundert Zuschauern. Wenn du jetzt so einen Zuschauerrekord siehst im Stadion, freut es dich dann oder macht es irgendwie auch hässig, dass das immer noch die Ausnahme ist?
Nein, es freut mich sehr. Also ich durfte bei ein paar Zuschauerrekorden dabei sein jetzt in den letzten paar Jahren, seit ich wieder in der Schweiz bin. Einer ist IBGC im Wankdorf und das ist ja jetzt gerade nochmal passiert vor ein paar Wochen und auch bei den Nazi-Spielen, wo jetzt im letzten Rund die neuen Rekorde passiert sind. Und für mich ist das ein sehr starkes Zeichen, dass es auch in der Schweiz ankommt, dass immer mehr Menschen auch begeistert sind, vielleicht einfach nur punktuell, aber so fängt es an. Und es ist jetzt an uns, alle, die im Frauenfußball in der Schweiz arbeiten, alle, die im Fußball in der Schweiz arbeiten oder im Sport, ist es an uns, das Beste daraus zu machen und vor allem auch aus dieser Euro die ganze Euphorie mitzuziehen mit den richtigen Massnahmen.
Absolut. Und mit dem würde ich sagen, wechseln wir zu der Super League, wo jetzt Playoffs starten werden als nächstes. Und dort hoffen wir natürlich auch auf ganz viele Spiele mit 8'000 Zuschauern oder noch mehr. Und ich stelle jetzt mal die These in den Raum, wenn Basel die Chancenauswertung verbessert, werden sie Meister.
Würde ich total dagegen sprechen. Und zwar relativ aus einfachem Grund. Ich meine, Basel hat jetzt eigentlich innerhalb von einer Woche zwei quasi Finale gehabt. Der erste war um den Quali-Sieg in der Liga gegen Servet. Klar, gegen Servet, das war ein Spitzenduell.
Und es war ein Unentschieden.
IB hat dann profitiert, oder? Aber der Quali-Sieger darf ja nächste Saison im Europacup spielen, also sprich, hat einen gewissen Wert. Und das haben sie jetzt in den Sand gesetzt, plus jetzt haben sie den Cup-Final verloren. Also aus meiner Sicht muss Basel zuerst beweisen, dass sie halt auch in den grossen Match, wenn es dann wirklich um die Wurst geht, halt eben nicht nur schön spielen, sondern eben auch die Goal machen.
Aber man kann ja da eigentlich so zwei Sachen machen. Entweder man versinkt so ein bisschen in diesem Tief oder man sagt, jetzt umso mehr.
Also ich habe das Gefühl, was Basel auch ein bisschen auszeichnet, seit Kim Kulig da ist und seit der also Umbruch, einfach die neue Gruppe gibt, die jetzt schon länger zusammen ist, ist schon eine sehr positive Atmosphäre in diesem Team. Also das merkt man eigentlich, wenn man gegen sie spielt, schon im Einlaufen. Sie sind sehr laut und sie zeigen Präsenz. Jetzt ist für mich die Frage, ist das nur etwas, was sie gegen aussen zeigen oder geht das auch tief ins Team rein? Und das wird sich jetzt so ein bisschen zeigen. ja, mit den Ambitionen vom FC Basel, die sie eigentlich schon lange haben, also auch schon vor der Kim Kuhli hatten, würde ich sie ihnen sehr gönnen, dass sie einfach mal den ersten Titel holen können. Oder den ersten Titel seit langem. Ich weiss nicht, ob sie schon mal einen gewonnen haben. Ich glaube zwar nicht.
2-4
ja, okay.
Aber halt, Meisterschaft noch nie.
Ja. Und ob sie jetzt also ein bisschen die Enttäuschung könnt in Wut und positive Motivation umwandeln. Ich traue es ihnen zu, weil sie sind ein Team, das viel Erfahrung hat, wo auch Spielerinnen hat, wo das schon kennen, wo mit dem können umgehen oder wo mit dem auch müssen umgehen und wo können vorangehen im Team. Also ich bin gespannt.
Die Frage ist einfach ein bisschen aus meiner Sicht. Ich meine, du hast sehr viele Titel gewonnen in deiner Karriere, mit Wolfsburg, mit Lyon, in der Champions League. Und ich sage, der Fußball ist sehr kompetitiv und am Schluss macht halt dann gleich das der feine Unterschied. Wer ist am Schluss ein Winner, hat den Pokal in der Hand oder nicht? Und ich frage mich einfach, hat Basel genug Winnercharaktere ihrer Mannschaft?
Ja, das ist die Frage. Bis jetzt könnte man die Frage mit Nein beantworten, aber sie haben jetzt nochmal eine Chance und ich meine, es wäre nicht der schlimmste Titel zu gewinnen, wenn sie die Playoffs gewinnen und ich glaube, das ist auch ein Ziel von ihnen. Ja, ich kann jetzt nicht so genau sagen, wie sie jeden Tag arbeiten, aber wenn du Titel gewinnen willst, dann gewinnst du einen Titel jeden Tag, indem du einfach das Maximum von jedem Tag rausholst. Also das muss einfach deine Einstellung sein. Da kann ich jetzt nicht beurteilen, ob sie das machen, aber das muss so wie deine Herangehensweise sein. Wenn du jeden Tag so schaffst, als wär's jetzt gerade, also würd's jetzt gerade um irgendeinen Titel gehen, dann klappt das auch am Schluss.
Also nach deiner Logik müsste der Meister wieder Zürich oder Servette heissen?
Ja, ich will mir jetzt da nicht anmassen sagen, wer der Favorit ist, aber ich habe ein paar Telefone gemacht in den letzten 2 Wochen und was man so ein bisschen rausgehört von verschiedenen Liga-Exponenten ist eigentlich schon, dass man Servette als Top-Favorit listet, einfach wie die eben genau die Titelerfahrung haben. Die haben ein sehr erfahrenes Team und eigentlich auch qualitativ, sagen viele, ist eigentlich Servette schon am besten. Zürich glaube ich nicht, auch wenn sie jetzt sicher den geholt haben und dass sich auch eine gewisse Motivation oder eine gewisse Euphorie gibt, auch für Playoffs. Oder? Man hat so wie einen Titel geholt, sprich alles, was jetzt noch zusätzlich kommt, ist irgendwie oben drauf. Aber ich glaube, wenn ich einfach in der Liga über 18 Spiele irgendwie einfach Fünfter bist, dann zeigt es halt schon, dass wahrscheinlich gewisse ja, Mangel hast, oder? Von dem her.
Also, ich habe gefunden, Mangel ist defensive. Die Baslerinnen haben so viel Platz gehabt, haben immer wieder Angriff lancieren können. Ich glaube, das verhebt nicht für den Meistertitel.
Ist das jetzt einfach eine Strategie für den Match, frage ich mich.
Mhm.
Weil ich kann es jetzt noch nicht, also, vielleicht haben sie schon oft so gespielt, aber ich kann es jetzt noch nicht so oft so spielen.
Ja, und ich glaube, man muss vielleicht auch ein bisschen, also sie haben ja vor allem in der Anfangsphase Mühe gehabt. Ich kann mir schon auch noch vorstellen, dass vielleicht bei der einen oder anderen eine gewisse Nervosität noch mitgespielt hat. Eben, sie sind sich auch nicht gewöhnt, im letzten Grund vor 8.500 Zuschauern zu spielen, ein Cup-Final. Ich glaube einfach, es langt wahrscheinlich am Schluss nicht, oder? Also, auch wenn es jetzt Playoff gibt, aber trotzdem, es ist dann immer Hin- und Rückspiel. Sprich, du musst über 180 Minuten zeigen, dass du besser bist und also wenn ich jetzt mein Geld setze, würde ich wahrscheinlich auf Servette. Ich freue mich auf IB, wie die einen attraktiven, offensiven Fußball spielen und wie sie sicher den Vorteil haben vom Wankdorf oder auf Kunststrasse. Sie haben jedes Rückspiel daheim, wie sie sogar Quali-Sieg gewesen sind. Aber wenn ich mein Geld setze, würde ich dann gleich ein bisschen einfach auf Servette setzen.
Ich glaube, also beim FCZ, was man sicher auch noch berücksichtigen muss, ist, sie spielen jetzt gegen St. Gallen. Ist jetzt auch nicht gerade. Also in den letzten Jahren haben wir auch gesehen, dass sie Mühe haben gegen St. Gallen. Und ich glaube, für St. Gallen ist es so wie auch von all denen, die vielleicht noch hätten können in Frage kommen, fast ein Wunschgegner. St. Gallen
also Zürich ist für St. Gallen der Wunschgegner?
Ja, würde ich jetzt aus meiner Perspektive fast behaupten, ja. Sie haben sie recht oft können ärgern in den letzten Jahren, finde ich. Und sie haben mehr Mühe gegen andere Teams. Gegen IB haben sie mehr Mühe. Gegen GC auch. Also.
Ja, IB muss man sicher auch ganz oben mit einberechnen. Jetzt ist Dimke Wibbenhorst zurück aus der Mami-Zeit und ich glaube, die könnten schon ziemlich heiß sein auf den Titel.
Ja, das sind sie auf jeden Fall. Also sie haben jetzt das Erlebnis hinter sich, wo sie, glaube, also sie haben sicher daran geglaubt, aber wo sie vielleicht gar nicht haben getraut, so richtig zu denken, dass es könnte wahr werden und vor allem auf die Art und Weise, fast eigentlich in den letzten Sekunden noch, von einer so einer langen Meisterschaft, der erste, also ich weiss nicht, wie oft sie bis jetzt schon auf dem ersten Platz gewesen sind und jetzt sind sie wirklich gerade so im richtigen Moment auf den ersten Platz gekommen. Mag ich ihnen mega gönnen, weil sie seit Jahren gute Arbeit machen und weil dort natürlich auch zukünftige Schweizer Aushängeschilder dabei sind mit der Iman Böne und der Naomi Lui, aber sicher auch noch andere. Und ja, jetzt auch, es kommt auch wahrscheinlich ein bisschen darauf an, wie sie dabei sein können, habe ich das Gefühl, um dann wirklich in den wichtigen Spielen, in den entscheidenden Spielen den Unterschied zu machen, brauchst du sicher alle Spielerinnen fit. Aber das ist immer eine schöne Geschichte, so, finde ich, eben, wo auch so ein bisschen im Schweizer Fußball, wo die Schweizer Talente auch ein Teil davon sind.
Christian, wenn wir von fit sein reden, du hast ja mit der Trainerin telefoniert und eben gerade über die beiden Spielerinnen Lüje und Böne geredet. Was hat sie gesagt? Wie fit sind sie?
Ja, das Problem bei der Lüje ist einfach, die fällt schon länger aus, weil sie eine Schambeinentzündung hat. Und das ist halt immer ein bisschen das Problem. Dann tust du wieder ein bisschen forcieren, dann kommt es wieder, dann tust du weniger trainieren, nachher fühlst du dich wieder besser. Also ich glaube, das ist ein bisschen eine Hängepartie, wie fest, dass sie dann wirklich in den Playoffs eingesetzt werden kann. Ich glaube, bei den Böne sieht es nicht so schlecht aus. Sie sollte jetzt auch in den Nazi einrücken. Aber klar, wie Laura vorhin gesagt hat, sind natürlich zwei Aushängeschilder, sind auch attraktive Spielerinnen zum Zuschauen, von ihrem Spielstil her. Und von dem her, und ich glaube, der grosse Vorteil, den IB hat, neben dem Heimvorteil, ist natürlich auch, dass sie sicher im Halbfinale eben nicht auf Basel oder Servet treffen, weil die ja wahrscheinlich dann im Halbfinale, also wenn sie auf Papierform gehen, gegeneinander spielen. Und ja, Hankum, eben St. Gallen hast du noch angesprochen, das ist natürlich auch noch interessant. Ich meine, Marisa Wunderlin tritt zurück Ende Saison. Eben, ich habe schon von mehreren gehört, man spielt nicht so gern gegen St. Gallen, weil die so ein bisschen eine eklige Truppe sind. Und vielleicht kann auch das etwas freisetzen in St. Gallen, dass dann am Schluss für noch ganz viel lange, glaube ich nicht. Aber ich glaube, ja, St. Gallen wird sicher auch noch interessant zu beobachten sein, wie die sich jetzt da in den Playoffs schlagen.
Ich denke aber auch, zum Beispiel GC hat sich noch nicht abgeschrieben. Im Gegenteil. Ich glaube, das Ziel ist...
Ist das GC-Herz da oder neutrale Beobachtung?
Nein, einfach so ein bisschen, was ich mitbekomme. Also mit denen, die ich zusammen geschafft habe, mit den Spielerinnen, würde ich es natürlich sehr gönnen, wenn sie das würden schaffen. Aber ich weiss einfach, dass sie, auch wenn sie jetzt auf dem sechsten Platz sind, ganz fest daran glauben, dass sie den Meistertitel noch holen können.
Und in den Playoffs ist ja alles noch offen.
Ja, es ist auch das Schöne an dieser Meisterschaft. Es ist wirklich spannend. Man braucht jetzt, glaube ich, die Playoffs fast nicht mehr schon in der Schweiz. Aber das ist, glaube ich, die spannendste Meisterschaft seit langem gewesen, oder?
Ja, also sicher seit der Einführung der Playoffs. Und das ist ja, also gerade wir vom Blick haben ja gerade bei den Mannen immer geschrieben, von Woche zu Woche, spannendste Meisterrennen ever und so weiter, wie es so eng ist. Aber das Gleiche gilt eigentlich bei den Frauen. Klar, der Modus ist dort anders, oder? Die Quali ist jetzt in den Playoffs nicht mehr so viel wert, weil es jetzt einfach nur um ein Co-Spiel geht oder wer sich am Schluss durchsetzt. Aber ich glaube, die ersten sechs Teams sind viel, viel näher zusammengeguckt und von dem her kann man sicher mit Spannung auf die Playoffs schauen.
Also noch als Abschluss möchte ich gleich noch schnell die Prognose haben, dass wir da einen Wett haben, den ich dann wieder vorholen kann. In einem Podcast dann Ende Saison. Also ich sage Basel, du Servet.
Ich sage Servet, ja.
Und dann sage ich IB.
Und um was wetten wir? Das ist unser Wetteinsatz.
Nachtessen.
Nachtessen, okay, das haben wir gehört.
Ist gut.
Über das Budget müssen wir vielleicht nachher noch reden. Noch zum Abschluss, wenn wir in der Liga sind, der Frage. Du bist jetzt England gewesen, bei Arsenal Liverpool, in einem vollen Stadion. Oder nicht ganz?
Also 35'000 gehabt. Also ja, ich bin vor 10 Tagen oder nein, vor guter Woche zu England gewesen, das Wochenende. Genau, ich bin bei Arsenal Liverpool im Emirates Stadion, 35'000 Zuschauer, wobei mir die Lia Welti gesagt hat, das ist für das Emirates eher wenig, also sie haben meistens mehr als die 35'000. Dann am Tag drauf bin ich West Ham Tottenham schauen. Das ist dann ein bisschen der andere Gegensatz gewesen, relativ in der Pampa, irgendwo außerhalb von London, im irgendwelchen 5. Liga-Stadion von den Männern. Also es ist unterhaltsam gewesen, aber man hat natürlich auch ein bisschen die zwei Gegensätze gesehen, oder? Gerade innerhalb von 24 Stunden oder ich, oder? Dass natürlich auch die Premier League nicht jeder Match irgendwie vor 20'000 im Topstadion stattfindet.
Und wie steht es um den Rückstand in der Qualität fußballerisch? ich habe beide, du verfolgst schon den englischen
Fussball. Ja, gut, ich meine, man muss sagen, Arsenal, oder, das hat man jetzt dann auch unter der Woche in der Champions League gesehen, die haben natürlich schon brutal Qualität. Also, ich meine, klar, kennt das wahrscheinlich besser, aber ich meine, wenn eine Lia Welti nicht Stammspieler oder fixe Stammspielerin ist, oder, dann zeigt sie schon mal, was für Qualität hat da vorne hin, englische Nazi-Spielerinnen oder Jill Ford, weiss ich was alles. Also, das ist schon... Ja, also das kannst du nicht vergleichen, gell? Und ich meine, jetzt auch den Match, den ich gesehen habe, Arsenal-Liverpool, also Liverpool hat keinen Stich gehabt. Und ganz ehrlich, wenn jetzt da eine Schweizer Mannschaft gegen Arsenal spielen würde, behaupte ich dann jetzt zwei Stich.
Für den Goalie wäre es keine lustige Aufgabe von Schweizer.
Ja, wir haben es ja mal vor ein paar Jahren in der Champions League erlebt. FCZ hat sich jetzt nicht so schlecht geschlagen, glaube ich, in dieser Gruppenphase. Aber ich glaube auch, dass es ein paar Welten dazwischen sind, ja.
Dann wechseln wir zu den Nazi. 93 Tage, dann geht's los. Was macht das mit dir, wenn du das hörst, Lara?
Ich freue mich sehr auf die EM. Ich freue mich vor allem darauf, dass ich fast jedes Spiel kann schauen kann, wenn ich möchte. Und einfach die ganze Atmosphäre, die ganze Stimmung, die auch natürlich in den Stadien, aber auch um die Stadien herum ja, wird sein, kann einsaugen und miterleben. Als Spielerin kommt man auch so wirklich viel mit über. Man ist eher so in einer Bubble und im Fokus und eigentlich man hat ein Spiel, dann läuft es gut, dann kann man es mal einen Tag lang so ein bisschen geniessen, aber dann läuft es halt mal nicht und dann muss man viele Sachen aufarbeiten und einen Weg finden, dass man das kann umdrehen kann. Also es ist schon auch sehr, sehr anstrengend als Spielerin, so ein Turnier mit zu erleben. Auch schön natürlich, eine coole Erfahrung, aber jetzt kann ich es richtig geniessen und auf das freue ich mich.
Was hast du eigentlich für Aufgaben als Botschafterin? Was muss man da machen?
Gute Frage. Anwesend sein. Ich glaube, ich darf den Pokal raustragen aufs Feld.
Das ist im Fall sehr schwer. Ich habe letztes Mal
muss ich noch ein bisschen mich vorbereiten in dem Fall. Genau so, ja, anwesend sein. Ein paar Events halt auch eben so, zum Beispiel die Auslosung, die offizielle Auslosung bin ich ja dabei gewesen und auf dem Jungfraujoch kann ich dafür sein. Aber wie es dann werden EM, also ich bin sicher beim Auftaktspiel von der Schweiz und dann beim Final dabei. Aber was ich dann genau mache, weiss ich noch nicht so genau.
Schnaufen. Sonst stimmen wir dich dann wieder gross einspannen bei uns. Vor der EM ist es ja immer extrem spannend, wer im Aufgebot steht bei den letzten Zusammenzügen. Und der ist ja im Moment. Und wir hören jetzt schnell rein, was Pia Sündhage letzte Woche an der PK zu dem Aufgebot gesagt hat.
It's getting harder to bring in the 23 players, what we think will be the best team. Maybe not the 23 best players, but the best team. So we look at each one of them and see healthy, how much they've been playing, and what our team needs. The doors are open for all of them. You know, we are in April, and we're going to play two big games, but there are more games coming up, and at the end of the day, there will be chances for all of them that has been in before as well.
Lara, du hast so lange in dieser Nazi gespielt. Die Aussage, wir wollen nicht die 23 besten Spielerinnen, sondern die 23 besten Spielerinnen fürs Team. Was heisst das eigentlich genau?
Also man kann sich das so vorstellen, dass wir ja während der EM oder während der Endrunde relativ lang und relativ intensiv zusammen ist. Das heisst, man versucht eine gewisse Dynamik auch mit den Spielerinnen, die man dort ins Aufgebot ja, herzustellen. Ja, und es muss auch so sein, dass verschiedene Rollen auf dem Platz, aber auch neben dem Platz abdeckt sind. Das heisst, es kann mal sein, dass man eine Spielerin gar nicht mal gross zum Mitspielen mitnimmt. Das klingt jetzt mega blöd, aber weil sie einfach gut ist fürs Team.
Hast du ein Beispiel?
Von der Schweiz selber.
Vielleicht noch zu deiner Zeit, dass niemand es nachdenken musste.
Nein, also sie ist nicht ein absolut, also nicht so eine Spielerin gewesen, wo nie gespielt hat. Da würde ich jetzt ihr mega Unrecht tun, aber zum Beispiel Rachel Rinasch war jemand, der eben als eigentlich deutsche Spielerin oder in Deutschland aufgewachsene Spielerin mega viele andere Elemente als wir in der Schweiz hatten, mitgebracht hat. Und sie ist auch kurz vor der WM 2015 dazugekommen. Also wir haben sie alle gar nicht kennt, sie hat uns nicht kennt und sie ist jemand, ja, sie arbeitet ja jetzt auch
man gehört als
Unterhalterin. Ja, sie ist einfach so, hat eine ganz andere Energie reingebracht. Und dann kann man auch sagen, wenn die Spielerin ihre Rolle kann annehmen kann, dass sie vielleicht ein bisschen weniger spielt, was sie aber auch nicht immer hatte, dann ist es mega wertvoll, so jemanden dabei zu haben, weil sie für sie mega positiv ist, mega positive Energie reinbringt und auch unterhaltsam ist. Da dass wir einfach eine bessere Zeit, also man geht ja nicht nur zum Lachen an einen EM oder so, aber das braucht es auch, es ist wichtig, weil man eben wirklich 24/7 zusammen ist.
Kann das auch auf der anderen Seite der Grund sein für ein Nicht-Aufgebot? Also wir reden jetzt so schmal über die Abwesenden. Zum Beispiel immer wieder ein Thema ist Triola Cemaili und dort hat sie auch immer wieder geheissen, dass so die Einstellung ein bisschen das Problem war. Oder wie hast du das erlebt, Christian?
Ja, das Gefühl hatte ich vor der WM in Neuseeland, wo sie eigentlich Dinka Grings als Letzte eigentlich rausgestuhlt hat, was doch sehr überraschend war, weil man eigentlich das Gefühl hatte, eben auch vom Alter her, das ist eigentlich eine für die Zukunft und die müsste doch Platz haben in so einem Kader für die WM. Und ich glaube, dort war es schon ein bisschen ein Zeichen, das hat eigentlich Dinka Grings relativ deutlich gezeigt, um Triola aufzuzeigen, hey, also du bist da nicht der Superstar und auch du musst Gas geben und wenn du das nicht machst, dann hat es für dich keinen Platz. Ob es jetzt charakterlich, das kann ich zu wenig beurteilen. Ich glaube eben, das, was Lara vorne gesagt hat, das ist schon auch wichtig, oder? Dass auch jede ihre Rolle kennt und dass eben auch eine, die vielleicht dabei ist, aber vielleicht eben gar nie zum Einsatz kommt, dass die eben dann nicht einen Latsch macht oder schlechte Stimmung verbreitet, sondern im Gegenteil, oder? Dass die eben, wie Lara sagt, ich meine, inklusive Vorbereitung werden die 6-7 Wochen, je nachdem, wie lange das Turnier für die Nazi geht, zusammen sein. Und ich glaube, diesen Faktor dürfen wir nicht unterschätzen. Und darum ist es sehr wichtig, dass die Rollen klar verteilt sind, vor allem auch von diesen Positionen 12 bis 23, wo eben nicht viel spielen dort, oder vielleicht gar nicht.
Ja, also mit 11 kannst du nicht eine Endrunde bestreiten. Das ist klar, es werden mehr als 11 spielen. Aber es geht, also es geht um die Rolle, aber es geht auch wirklich um die Akzeptanz von dieser Rolle. Oder? Also die Rolle verteilen, das wird Pia sehr, sehr klar wahrscheinlich kommunizieren, aber dass die dann auch akzeptiert werden, das ist natürlich schon nicht so einfach als Spielerin, weil jede will spielen. Jede hat, muss auch irgendwo von sich selber überzeugt sein. Und darum, ja, ich bin mir sicher, Pia weiss, was sie macht. Also den Eindruck hinterlässt sie bei mir immer, weil sie einfach so viel Erfahrung hat. Also wird sie das gut machen, aber es geht sehr, sehr viel, also sehr viel Überlegung in die Zusammenstellung von so einem Team.
Eine andere grosse Abwesende ist die langjährige Spielerin Gumba Somm. Wir haben sie am Samstag gesehen. Sie ist jetzt das zweite Mal nicht dabei. Ich habe das Gefühl, wenn man mit ihr redet oder sie in Interviews gehört oder auch mit der Kim Kulig haben wir geredet, die sind immer noch sehr zuversichtlich. Ich würde aber, glaube ich, schon langsam nervös werden. Jetzt so kurz vor dem.
Ja, nervös werden bringt, ich glaube nicht viel. Also ich glaube, sie weiß, was sie zu tun hat. Sie muss einfach sich von der besten Seite zeigen und alles geben. Und für das ist sie auch schon genug lang dabei, dass sie weiß, wie man so eine Antwort gibt. Ja, klar, man kann auch denken, okay, jetzt sind wir, jetzt geht's nicht mehr so lang. Es sind nicht mehr so viele Zusammenzüge dazwischen, wo man sich auch zeigen kann. Ich kann mir auch noch vorstellen, dass Pia sehr, sehr genau weiß, was sie von einer Kumba bekommt, wenn sie dabei ist, dass sie vielleicht jetzt einfach auch das nicht mehr muss austesten muss, sondern sich dann schlussendlich einfach entweder dafür oder dagegen wird entscheiden. Ja, und bis dann bleibt der Gumba oder einfach all diesen Spielerinnen, die jetzt nicht dabei sind, nur eins übrig, einfach alles zu geben und so viel spielen wie möglich und so viele positive Sachen auf dem Platz zu zeigen, wie es geht.
Pia war im Stadion am Samstag. Hat sie Werbung für sich gemacht?
Ich glaube, Gumba hat einen Vorteil. Also da bin ich bei der Lara, dass sie sagt, sie weiss natürlich, was sie von der Kumba hat. Ich glaube, aber ehrlich, Kumba wird sportlich keine allzu grosse Rolle spielen an dieser EM, weil aus meiner Sicht hat sie sie getestet gegen Deutschland und England im letzten Zusammenzug letztes Jahr, wo eben die Lia Welti gefehlt hat im Zentrum. Und klar, es sind zwei schwierige Aufgaben gewesen, oder? Aber wenn ich dann vergleiche, noch im Iveli, die reingekommen ist, die ist einfach besser, oder? Und ich glaube, Kumba eben, ich sag, der grosse Vorteil von der Kumba ist, wie man vorne geredet hat. Ich glaube, sie ist sehr akzeptiert in dieser Mannschaft. Sie ist eine sehr positive Person. Und von dem her kann ich mir schon, und sie ist eine Kämpferin, oder? Sie ist auch physisch, sag jetzt mal, bringt sie ein Element rein, wo man vielleicht in dieser Nazi nicht so viel hat.
Sie ist auch eine Leaderin, sie ist Captain bei Basel.
Genau. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Kumba am Schluss vielleicht den Sprung auf den EM-Zug schon schafft. Aber ich glaube, wie wir vorhin diskutiert haben, sie muss einfach ihre Rolle akzeptieren und dass sie, wenn alle fit sind, kommt ja immer logischerweise auch darauf an, wie Gesundheit bei allen anderen ist, wenn alle fit sind, dass sie eher sportlich eine untergeordnete Rolle der EM wird spielen.
Ja, ich bin mir sicher, dass sie so eine Rolle könnte akzeptieren. Einfach zum dabei sein, weil sie das sicher gerne mitnehmen würde. Bei ihr ist halt der Nachteil ein bisschen ihre Schnelligkeit. Wenn du jetzt gerade von einer Noemi Iveli redest, die bringt das mit. Die ist sehr schnell, sehr explosiv. Und ich glaube auch bei einer Riola ist das ein bisschen der Nachteil. Sie ist sehr gut am Ball, aber der Fußball wird immer schneller. Und man hat jetzt auch ein bisschen gesehen, Pia möchte eigentlich defensiv kompakt und tief stehen und dann relativ schnell nach vorne spielen. Und das ist halt dann schon nicht das Spiel von einer Gumba oder von einer Riola, schnell umzuschalten und im höchsten Tempo in der Box, der gegnerischen Box zu sein.
Ja, das hat der Pia, oder? Nach dem Island-Match daheim, also in der Nations League, zum Auftakt von der Nations League, hat er das Pia vor allem in der ersten Halbzeit auch bemängelt.
Zu Recht.
Das einfach das Tempo
extrem langsam war, das Spiel.
Das langsam ist, oder? Und das hat sie jetzt mehrmals gesagt. Und ich glaube auch, wie du gesagt hast, das spricht schon gegen die zwei, dass die eben sportlich nicht so eine wichtige Rolle oder eben gar keine Rolle, wahrscheinlich wie bei der Riola Gemelli werden
spielen. Ja, ich glaube, wir sind uns einig, Gumba so könnte noch Chancen haben auf ein Aufgebot. Bei der Gemelli wird es schwieriger.
Ja.
Ich kann es nicht einschätzen. Also.
Ja, also gut, einfach nüchtern betrachtet, wenn man die Zahlen anschaut. Ich meine, sie hat gegen England 4 Minuten gespielt, im letzten Match letztes Jahr, vor irgendwie ein halbes Jahr nicht. Sie ist jetzt nie aufgeboten. Also, ich glaube, dass sie logischerweise auch nicht so ein grosses Standing in der Mannschaft hat, wie zum Beispiel ein Kumba. Also da müsste jetzt aus meiner Sicht relativ viel passieren, dass die noch eine ernsthafte Option für die EM.
Gehen wir weiter zu den wahrscheinlich prominentesten Abwesenden. Dalisha Lehmann ist nicht dabei und da hat Pia Sundhage sich auch dazu geäussert an der PK.
Alicia, as you probably know, she got injured and then she's not coming back playing in Juventus. So it's really difficult to assess her. So and that's why when I reached out to her that she will have time to show that she belongs to the Swiss national team. But as of now, I would rather give her more time in the club team to show that she, her performance and so on. But as of today, with coming back from injury and not be playing in the team, we just have to wait and see.
Also mich hat es schon ein bisschen überrascht, dass Dalisha nicht dabei ist. Dich, Lara?
Wieso hat es dich überrascht?
Ja, trotz allem, auch wenn sie verletzt ist, auch wenn sie nicht viel Spielpraxis hat. Einerseits hat man das Gefühl, sie ist doch so ein fester Bestandteil von dem Team, glaube auch eine wichtige Rolle dort. Und zum anderen weiss man halt, ob man das jetzt gut oder nicht gut findet, dass sie für Aufmerksamkeit sorgt, dass sie grosse Reichweite hat und dass man das irgendwie will haben in diesem Team.
Also ich glaube, der Pia ist das, also der zweite Teil, den du jetzt erwähnt hast, mit der Reichweite relativ egal, wenn sie ihr Team zusammenstellt. Ich glaube, es geht zu 100% eben um das Fußballerische auf dem Platz und um die ganze Dynamik neben dem Platz. Ich glaube, sie ist auch ziemlich klar in dem, was sie sagt. Also eben, die Tür ist für alle noch offen. Und ich glaube, das meint sie auch so, also Pia. Man muss bei Dalisha halt immer ein bisschen schauen, vermischt man jetzt ihre Reichweite mit der fußballerischen Leistung auf dem Platz, oder? Und da bin ich schon ein bisschen, wenn man jetzt rein fußballerisch schaut, hat sie mich wenig überzeugt in den letzten Jahren in der Schweizer Nazi. Also, sie ist schnell und das spricht für sie, aber sonst schaut es nicht sehr viel dabei raus, was sie macht auf dem Platz. Und Pia ist glaube auch immer sehr klar, dass die Spielerinnen müssen spielen, die in die Nazi kommen. Bei einigen macht man Ausnahmen, das ist klar, aber trotzdem für mich ist das eigentlich keine Überraschung.
Wir sind uns glaube alle einig, es muss ums Fußballerische gehen. Die besten Fußballerinnen müssen im Aufgebot stehen, müssen auf dem Platz stehen. Und gleich kann man es, ob man das gut findet oder nicht ganz außer Acht lassen, dass sie 16,5 Millionen Menschen hat, die ihr zuschauen auf Instagram. Und ist das nicht auch wichtig, wenn man jetzt will, möglichst viele Menschen mitreissen? Kann man das ganz außer Acht lassen, egal ob man es gut findet oder nicht?
Also, ich habe da eine relativ deutliche Meinung. Im Gegenteil, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das vielleicht wie einfach die Diskrepanz von Dalisha Lehmann zwischen das, was sie sportlich zeigt, sowohl in der Nazi als auch im Club, als eben das, was ihr Bild in der Öffentlichkeit ist, halt eben wegen ihrer Social-Media-Aktivität und dieser grossen Reichweite, dass das ihr möglicherweise sogar eher negativ könnte ausgelegt werden. Weil ich bin nicht so sicher, auch wenn da sich niemand öffentlich äussert, ob das bei allen Spielerinnen so gut ankommt oder auch bei der Pia. Oder jetzt zum Beispiel auch die Ballerliga. Also jetzt ist sie da wieder am Event dabei.
Das müssen wir vielleicht kurz erklären. Das ist eine Liga, die in Deutschland ins Leben gerufen wurde. Jetzt ist es zu England, wo sie dabei ist, wo Profifußballer und Influencer so eine spezielle Art von kleinen Fußballturnier spielen.
Eben, und das zeigt mir einfach, oder frage ich mich halt dann als Außenstehend, ja, wo ist denn genau der Alicia Lima ihr Fokus? Mir ist schon klar, also ich will da niemandem, keinem Influencer zu nahe treten, aber ist sie mehr Influencerin oder ist sie mehr Fußballerin, oder? Und dort bin ich nicht sicher, ich weiß nicht, vielleicht kann Lara nachher dazu etwas sagen, wie das auch innerhalb von einem Team könnte ankommen, oder gibt es da vielleicht auch Einversichteleien? Ich meine, Alicia wird sicher finanziell besser dastehen als andere. Rein sportlich bin ich absolut bei der Pia Sundhage. Und Alicia hat nicht überzeugt in dieser Nazi. Also sie hat ihre Chancen überkommen. Ich meine, sie hat an der WM23 ist sie kein Faktor gewesen. Sie hat gegen Deutschland 45 Minuten gespielt. Sie ist kein Faktor gewesen, obwohl sie 3-4 gute Konteransatzmöglichkeiten gehabt hat. Eben, jetzt spielt sie bei Juve gar nicht. Klar, sie ist aus einer Verletzung gekommen. Also, und dann kommt einfach noch ein Punkt dazu, wo ich sage, wir haben ein paar Junge, die sind einfach besser. Da muss man einfach ehrlich sein. Und wenn Louis, Iman Böne, ein Schertenleib, ein Pilgrim. Vor allem. Wenn die fit sind, dann sind die einfach besser. Und ja.
Ja, ich glaube, es ist, also so wie ich mein Leben als Profi in Erinnerung habe, und ich meine, es hat sich mega viel verändert, aber schlussendlich tust du dir die ganze Energie eigentlich sparen, dass du im Training alles kannst geben und am Wochenende im Spiel. Und manchmal hast du ein Spiel in der Woche oder manchmal hast du zwei. Also das ist auch bei Juventus so. Und wenn man jetzt sich so vorstellt, hat sie eigentlich 200% Job oder wahrscheinlich ist das, was sie eigentlich nebenbei als Influencerin macht, mehr als ein 100% Job. Und dann, ja, das tut natürlich die fußballerische Entwicklung oder die fußballerische Leistung schon beeinträchtigen, weil andere gehen heim, gehen schlafen, gehen dann vielleicht nochmal ins Gym. Oder gehen nochmal in die Behandlung und tun sich einfach aufs Essen konzentrieren, wenn du die ganze Zeit unterwegs bist, wenn du ja einfach den Kopf auch woanders hast, dann ja, das kann schlussendlich gar nicht aufgehen, dass sie im Fußball ihre beste Leistung kann rausholen.
Inwiefern ist denn das im Team auch ein Thema? Also wenn du jetzt siehst, im Team untereinander, man redet ja auch viel miteinander, du hast vorhin gesagt, es ist so eine intensive Zeit, wo man zusammen ist. Nervt einem das dann vielleicht auch ein bisschen, wenn man sagt, hey, ich bin so fokussiert und jemand anders macht nebendran noch die anderen Aktivitäten?
Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass die ein oder andere, die vielleicht einfach auch von einer anderen Generation noch ist, wo das weniger auch ein Bestandteil war vom Fußball, denkt, dass das jetzt nicht unbedingt einen Platz sollte haben, also auch in einer Kabine oder einfach ums Spiel herum oder so. Ja, ich glaube, viele junge Spielerinnen schauen auch zu der Alicia auf und sehen sie als Vorbild, also dass sie vielleicht auch einen ähnlichen Weg möchten gehen. Es ist so wie beides. Ich kann die Alicia immer sehr als positive, energetische Person erlebt. Ich habe sie kennt, bevor sie 16,5 Millionen Follower hatte, aber ich glaube, die Person ist immer noch dort drinnen. Also ich habe nie irgendwie eine schlechte Erfahrung mit ihr im Team und ich glaube schon, dass sie auch akzeptiert ist und ihre Arbeit auch. Also ich glaube, also ich bewundere das auch, was sie macht.
Absolut.
Das ist der absolute Wahnsinn, was sie geschafft hat. Aber ich bin einfach auch der Meinung, dass man dann halt nicht 100% Leistung kann rausholen im Fußball.
Oder dass so ein Ort dann halt mal einfach
genau.
Ein bisschen muss einstecken. Jetzt haben wir über die Abwesenden geredet. Ich wollte natürlich auch noch über die grossen Anwesenden reden. Und man hört so ein bisschen durch die Blume bei der Pia Sundhage, dass sie sehr viel Hoffnung in die Lia Welti und Sidney Schertenleib steckt. Also, dass das so ein bisschen, ja, sollte nicht der Fokus, aber dass die zwei so ein bisschen sollten die Leistungsträgerinnen für die EM sein in der Schweizer Nazi.
Gut, ich meine, die Lia Welti, das ist ja nicht
das
so
ist nicht überraschend, aber
genau,
dann reden
das
wir
ist schon immer so gewesen. Und ich sage, die Lia sieht mich ja vor allem dann, wenn sie nicht da ist, was ihr Einfluss ist. Also es ist jetzt auch nicht, dass sie jedes Länderspiel brilliert, so ist es dann ja auch nicht gewesen, aber jetzt gerade in diesen zwei Spielen im November, Dezember, eben Deutschland und England, hat man natürlich ihre Ruhe am Ball, ihre Organisationsfähigkeit im defensiven Mittelfeld, ihre Antizipation hat man natürlich extrem vermisst. Sidney Schertenleib, ja, wir haben schon vor 2 Jahren jemand gesagt, das wird die grosse Bombe im Schweizer Frauenfußball werden.
Aber ich muss sagen, ich bin gleich überrascht. Also ich habe sie jetzt auch gesehen, gegen Island vor allem. Sie hat mich so überzeugt, dort, als sie zu Barcelona gegangen ist, hat man gedacht, sie ist noch ein bisschen im Nachwuchs und so, dass es so schnell gegangen ist. Also jetzt spielt sie in dem A-Team schon Goal. Das ist also schon... Also
ja, klar, ist die grössere Expertin. Ich meine, ja, sie hat jetzt 2, 3 schöne Goal geschossen. Offensichtlich ist es der perfekte Match, kann man irgendwie sagen, mit dem Barcelona, oder wie sie... Die halt sehr viel auf Ausbildung legen. Eben, sie kann sich auch in den Schatten von diesen Superstars irgendwie ein das Ganze antasten. Die Verantwortung liegt ja auch nicht auf ihren Schultern. Also, wenn sie verlieren, Barcelona, ist sicher nicht geschuld von der Sidney Schertenleib. Aber es zeigt natürlich auch ein bisschen, dass man in der Schweiz halt eben ein bisschen knapp an grossen Talent, also nicht an grossen Talent, aber einfach an Weltklasse-Spielerinnen sind. Also ziemlich sicher ist das sicher auch noch nicht, oder? Aber ja, aber ich meine, einfach ihre Ansätze sind schon nicht so schlecht.
Hast du gedacht, dass sie sich so schnell durchsetzt, auch beim grossen FC Barcelona?
Dass man sich überhaupt durchsetzen kann bei Barcelona, egal wie lange das es braucht. Das ist einfach, es ist sehr beeindruckend. Ich bin sehr beeindruckt. Vor allem, weil ich sie bei GC ein Jahr erlebt habe, wo ich auch sie so ein bisschen, als Spielerin war immer klar gewesen, also auf dem Platz, was sie mitbringt. Aber du hast ja dann noch den ganzen mentalen, psychischen Faktor, wo ja für einen jungen Mensch, der mit 17 zum besten Team der Welt geht, was macht das mit einem? Oder? Das war für mich so das grosse Fragezeichen gewesen. Aber sie haben sich sehr gut um sie gekümmert und ich habe das erste Spiel von ihr, das erste Testspiel, wo sie dabei war, nachdem sie 10 Tage mit dem Eis trainiert hat im Sommer, gesehen und das hat mich schon beeindruckt. Also, man hat dort schon das Gefühl gehabt, sie ist eine absolute Routine in diesem Team und dirigiert eigentlich schon und zeigt den Mitspielerinnen, die sie den Ball spielen sollen. Und, die ganzen, wie viele Monate sind sie jetzt? 10 oder so? Monate, sehr beeindruckend. Ich freue mich mega für sie. Wo ich jetzt aber trotzdem vorsichtig wäre, ist mit der ganzen Verantwortung, weil eben, wie du sagst, sie ist nicht eine Spielerin, die jetzt in der Vergangenheit oder in ihrem Leben mega viel Verantwortung hat müssen übernehmen und jetzt die Verantwortung auf sie zu legen für so ein riesen Turnier.
Wie alt ist sie?
18.
18.
Würde ich sehr, sehr falsch finden. Also, ich glaube, man setzt sie so verantwortungslos, das klingt jetzt blöd, wie möglich, so befreit wie möglich aufspielen, damit sie einfach ihre Leistung kann bringen und die Verantwortung anderen Spielern. Also, zum Beispiel auch Geraldine Reuteler, die man nicht vergessen darf, macht wahrscheinlich ihre beste Saison bei Frankfurt, bei einem Team, das in der Bundesliga Top 3 ist. Und ich würde eher die Verantwortung auf jemanden wie sie noch legen. Und die Jungen einfach mal ein bisschen außen vor lassen, dass sie das irgendwo durch einfach auch geniessen können. Jetzt nach einem halben Jahr, die Leistung bei Barcelona, eben wie gesagt, ich bin sehr beeindruckt und ich freue mich mega. Aber das wäre nicht richtig, meiner Meinung nach.
Was ist sie denn für ein Mensch, auch persönlich?
Eigentlich eine mega ruhige. Vielleicht nicht im Kontext von ihren Freundinnen, wo ich jetzt nicht... Also ich bin ihre Sportchefin gewesen. Und vielleicht einfach auch noch sonst als ehemalige Nazi-Spielerin wie so einen Vorbildroller gehabt und habe dann auch versucht, so ein bisschen im Talentmanagement mit ihr gewisse Sachen zu erarbeiten. Aber eigentlich eher eine ruhige Person, eine sehr überlegte Person und glaube schon auch recht reflektiert. Wo vielleicht auch gar nicht so, von der Art und Weise her hat sie es jetzt sicher gelernt, hat Fortschritt gemacht, aber nicht jemand, der sich mega ins Rampenlicht ausstellen. Auf dem Platz ist etwas anderes, mit dem Ball am Fuß, das ist ihr Ding, da lebt sie voll auf, aber Interviews geben, begeht sie jetzt nicht so ihr Lieblingsding gewesen, zum Beispiel.
Das müsste sie lernen, wenn
genau, sie dann... Genau, sie hat auch dort viel Fortschritt gemacht und gibt jetzt super Interviews. Aber ich glaube... sie ist auch jemand, der noch ein bisschen muss in das Ganze hineinwachsen und vor allem eben mit der Verantwortung. Nicht jemand, der schon jahrelang Verantwortung auf der Schulter getragen hat.
Möchtest du noch kurz etwas ergänzen?
Ja, da bin ich schon bei dir, Lara. Absolut. Und ich sage auch, die Jungen sollen unbefreit aufspielen. Und es ist ja auch das Gute, dass du vielleicht gerade 4, 5, 6 von diesen Jungen hast. Also Zeitner ist ja nur eine davon, eben von Diemann und der Noemi Lü, haben wir schon geredet gehabt, eben da ist noch Noemi Iveli. Es hat auch zwei, drei andere, die jetzt auch noch nicht 50 Länderspiele auf dem Buckel haben. Und da bin ich absolut bei dir. Und letztendlich müssen sie, wie du gesagt hast, Lia Welti, Geraldine Reuteler,
Noel Bachmann,
Noel Moritz, oder die müssen letztendlich die Verantwortung tragen. Aber, gerade wenn wir jetzt offensiv schauen, oder, wo ja schon immer auch nicht gerade unsere absolute Stärke war, ja, weckt das halt schon ein bisschen Fantasie. Jetzt
natürlich,
als Fan,
man muss es anders
oder?
Verkaufen, oder? Du kannst jetzt ihr nicht Verantwortung geben,
nein,
sie muss jetzt
nein,
die ganze Offensive reissen, oder?
Da bin ich sicher, ist sicher auch gut, dass man Pia Sundhage als eine Nazi-Trainerin hat, oder? Wo natürlich schon mit X-Stars zusammengeschafft haben, ob erfahrene Junge und so weiter. Aber ich sage jetzt also das ist eigentlich auch etwas vom Grössten, wenn ich mich auf die EM freue, wenn es um Nazi geht, oder? Wenn ich glaube, wenn alle fit sind, könnte das irgendwie von der Mannschaft noch einen recht interessanten Mix geben zwischen eben diesen 5-6 erfahrenen Routiniers plus halt diesen 4-5 Jungen, die vielleicht, ja, also es hat in der Fußballgeschichte schon ein paar Turniere gegeben, wo dann so jemand Junge so der absolute Überflieger geworden ist, oder? Und, aber klar, ich bin schon bei dir, oder? Wir dürfen jetzt das Gefühl haben, Zeitner Schertenleib oder Timon Böhne müssen jetzt die Nazi zum, weiss auch nicht, im Halbfinale schiessen. Aber?
Sie können, aber ich glaube nicht, dass man ihnen hilft, wenn man ihnen sagt, sie müssen. Oder sie sollten
nicht
das schön
belümmen. Dann belümmen wir es, wie sie können. Und ich glaube, was Pia Sundhage wirklich sehr gut kann, auch die Mal, wo ich sie getroffen habe, ich glaube, sie stellt wirklich den Mensch in den Fokus. Und ich habe dort recht Hoffnung, dass sie auch kann die jungen Spielerinnen dort abholen und in diese Rolle einteilen. Ich sehe, dass wir schon, glaube ich, fast eine Stunde reden. So viel Fußballexpertise von euch. Und ich würde gerne noch kurz, bevor wir abschliessen, auf die Gegnerinnen schauen, am Freitag gegen Frankreich. Und dort haben wir ja die Expertin. Wie lange hast du in Frankreich gespielt?
7 Jahre.
7 Jahre.
Schon lange her, aber.
Ja, aber gleich so ein bisschen auf, was müssen sich die Schweizerinnen da einstellen? Was ist speziell wichtig gegen die Franzosinnen?
Sie bringen eigentlich alles mit. Also für mich ist Frankreich eigentlich seit Jahrzehnten fast schon immer der Top-Favorit von jedem Turnier. Ich habe natürlich die Affinität, weil ich dort gespielt habe und weil es mir auch sehr gut gefallen hat. Weil ich den französischen Fußball auch sehr mag, weil er ist eine gute Mischung aus Kraft, aus Freude, viel Freude wirklich, die sie mitbringen. Sie lachen sehr viel auch im Training und Technik, also sie bringen eigentlich alles mit Speed. Sie haben eine gute Mischung, aber irgendwie haben sie es bis jetzt noch nicht geschafft, etwas Zählbares daraus zu machen. Und also sie bringen eigentlich alles mit, eben gute Technik, sicher auch auf viel Schnelligkeit auf den Flügel. Vor in der Mitte hat es immer Spielerinnen, die entweder selber den Unterschied machen können oder ja, die Bälle, die dann kommen, einnetzen und solide Defensive natürlich mit der Wendy Renard, die ja auch schon eigentlich gefühlt Ewigkeit.
Ja, die sieht man schon.
Der Turm hinten innen ist, aber das immer noch sehr souverän macht, was man jetzt auch wieder in der Champions League sieht. Also eigentlich das perfekte Team, meiner Meinung nach.
Aber wir haben auch schon gesehen, dass die Schweiz kann bestehen gegen Frankreich.
Ja, ist sicher aus Schweizer Sicht ein sehr wichtiger Sieg. Ja, auch wenn Frankreich dort sicher nicht in der absoluten Bestbesetzung antreten ist. Aber es ist doch einmal ein Zeichen gewesen, vor allem nach der letzten Nations League, wo wir ja innen gegen, ich sage jetzt, mittelklassige europäische Teams gespielt hat, dass man eben auch gegen, ich sage jetzt mal, gute oder sehr gute Teams kann bestehen. Klar, die Mannschaft bei den Französinnen wird sicher der EM ein bisschen anders aussehen. Und du hast noch einen interessanten Punkt gesagt. Ich meine, du kennst ja da gewisse, wenn die Renan natürlich sehr gut. Frankreich ist natürlich, ja, ich will jetzt nicht mit, was ich vorhin gesagt habe, mit dem FC Basel vergleichen, aber Frankreich ist gefühlt von jedem Turnier der Top-Favorit gewesen. Und hat es einfach nicht auf den Boden gebracht. Klar, manchmal braucht man ein bisschen Glück, vielleicht immer Penalty-Schüsse oder whatever. Und es ist wahrscheinlich schon ein bisschen so eine goldene Generation, die sie irgendwie nie gepackt hat.
Genau, also die ist jetzt eigentlich schon durch, ja.
Genau, die sie irgendwie nie gepackt hat, dass man einen Titel holt. Oder?
So ein bisschen Belgien-Vergleich bei den Männern, wo man auch immer vom grossen Titel
ja, redet. Wobei, weißt du, klar, Belgien auch, aber im Männerfußball hat es dann gleich halt, ich meine, dort hat es einfach von jedem Turnier 7-8, wo gerechtfertigterweise können sagen, wir wollen den Titel holen. Bei den Frauen, jetzt gerade an der EM, würde ich sagen, beschränkt sich es dann wahrscheinlich gleich auf 3-4. Oder? An der WM kommt dann vielleicht noch 1-2 mehr dazu. Aber ja, Frankreich ist gefühlt immer bei den Top 3 Favoriten gsi und hat es halt irgendwie nie geschafft. Ja. Haben sie mit das Problem? Ich weiß nicht.
Ja, das, also, wahrscheinlich ist die Antwort schon dort zu finden, ja. Aber inwiefern jetzt gerade, kann ich auch nicht erklären. Also ich glaube, sie können sich ja selber auch nicht erklären, weil sonst hätten sie die Lösung auch schon lange gefunden.
Vielleicht. Ich meine, ich behaupte, sie reisen jetzt nicht in die Schweiz als absolute Top-Favoritin.
Meiner Meinung halt noch schon.
Schon,
aber
okay. Aber ich habe jetzt mehr als journalistischer Sicht, ja, denkt, oder? England als Titelverteidiger, Spanien klar als Weltmeister, ob es eher die werden sein. Und das kann ja vielleicht auch ein Vorteil für Frankreich sein, wenn jetzt nicht gerade ganz Europa schreibt, jetzt muss endlich der Titel an, aber ich merke,
ich glaube, sie werden das schreiben.
Also wir schreiben jetzt nachher in die Headline bei uns. Prognose von der Lara Dickenmann, Frankreich ist Favoriten.
Hat's für mich
mal,
ist Frankreich
immer schon mal jemand geschrieben. Noch zum Abschluss, was ist jetzt wichtig, was muss man mitnehmen aus diesen letzte Spiel jetzt vor der EM, dass man dann volles Selbstvertrauen kann ins Heimturnier gehen?
Idealerweise Sieg, also möglichst viel Sieg. Aber ich glaube, es geht auch in die Richtung, dass man einen feinen Schliff noch macht im Hinblick darauf, wie man will spielen, wer zusammen spielt auf dem Platz, welche Verbindungen das funktionieren. Welche Spielerinnen das in Form sind und dass man einfach so ein bisschen den Weg, den man eingeschlagen hat, kann festigen. Ich glaube, die Defensive haben es schon recht gut herausgefunden. Jetzt müssen wir die Offensive noch lösen. Also vielleicht in der Offensive noch 1-2 Schritte im Hinblick auf eine erfolgreiche EM begehen. Ja. Was meinst du?
Ich glaube, es ist nicht ganz einfach, weil eben einerseits eigentlich die EM-Vorbereitung schon ein bisschen im Fokus ist, andererseits geht es um Punkte, es geht auch eben um den Klassenerhalt in der Nations League. Von dem her wäre es sicher nicht schlecht, wenn man auch ab und zu ein positives Resultat hat. Für die EM selber, glaube ich, Sandro, was du vorhin gesagt hast, ist fast wichtiger. Eben der Feinschliff, wissen, welches System, wer mit wem, was haben wir für Varianten. Fast wichtig, aber das ist dann schon vorteilhaft, wenn halt, also vor allem halt gegen Gegner, vielleicht Frankreich ist jetzt, muss man halt nüchtern sagen, ist halt gleich der Favorit in dieser Gruppe, oder? Da kann man jetzt aus meiner Sicht nicht jetzt gerade wieder einen Sieg erwarten, zwingend. Aber halt dann gerade in Island oben, sage ich jetzt mal, sollte man sicher nicht verlieren, im Idealfall eigentlich schon gewinnen, wie ich finde, auf dem Papier ist eigentlich die Schweiz oder auch vom Feld technisch.
Es müsste schon unser Anspruch sein, solche Spiele zu gewinnen.
Und ich finde vor allem, es müsste einfach mehr kommen als im letzten Spiel gegen Island. Das war eine sehr maue Partie gewesen.
Ja, aber da ist vielleicht eben auch der Punkt, wer treibt es denn an, oder? Ich glaube, Geraldine Reutel war auch nicht dort gewesen. Und sie ist sicher eine, die nochmal neue Energie zu reinbringen. Sidney, die wieder ein paar Wochen älter geworden ist. Nein, Spass. Ja, eben.
Ja, und ich finde es natürlich ein guter Test. Sie spielen ja dann auch der EM gegen Island, oder? Und Island ist jetzt nicht unbedingt das Team, das gross mitspielt, oder? Die schauen auch zuerst mal, dass wir hinten dicht stehen. Das ist von dem her ein Test, ja, wie spielen wir gegen eine Mannschaft, die sich sehr fest zurückzieht, bringen wir spielerische Lösungen an, oder? Ich habe dann das Gefühl, gegen Norwegen auswärts, wo es ja eine Mannschaft, die auch mitspielt, ist dann uns fast besser gelaufen. Wir haben wirklich ein paar sehr gute Chancen gehabt, oder? Also es ist von dem her auch, sage ich jetzt mal, noch interessant. Und Frankreich wird ja sicher auch logischerweise viel, viel mehr mitspielen als jetzt Island, auch wenn Island dann daheim spielt.
Wir werden es gleich sehen. So ungern ich euch da abwürgen, aber ich will da bei unserem ersten Forza Frauenfußball Podcast nicht masslos überziehen. Noch letzte Frage, sind wir im Stadion am Freitag?
Kannst du vor, ja.
Ja, gut, ich werde bei beiden Spielen im Stadion dabei sein. Ja.
Da können wir nachher mehr sagen in unserer nächsten Sendung. Danke vielmals, dass ihr die Premiere mit mir gemacht habt, Lara Dickenmann, Christian Winkbeiner, und danke allen fürs Zuhören. Und man kann natürlich auch sehr gerne Kommentare schreiben, und dann sind wir in rund einem Monat wieder für euch da.